und Rusha Sonis Brisham Vya Ajahara Sammelte Ulpanam Großen Krodham Son Kritjamana Gespielt sein mit Avida eine große Kobra Eva wie Übersetzung. Sri Maitreya sprach: So von der Persönlichkeit Gottes herausgefordert, wurde der Dämon zornig und erregt und er zitterte vor Wut wie eine gereizte Kobra. Erläuterung: Eine Kobra ist vor gewöhnlichen Menschen sehr wild. Doch vor einem Schlangenbeschwörer, der mit ihr spielen kann, ist sie ein Spielzeug. In ähnlicher Weise mag ein Dämon in seinem eigenen Reich sehr mächtig sein, doch vor dem Herrn ist er unbedeutend. Der Dämon Ravana zeigte vor den Halbgöttern ein wildes Gebaren. Doch als er vor Sri Ramachandra stand, zitterte er und betete zu seiner Gottheit Shiva, doch vergebens. Wir lesen auch noch ein paar weitere Texte. Vers 14. Empört zischend, als all seine Sinne vor Wut geschüttelt. Toll gesagt, die Sinne sind vor Wut geschüttelt von diesem Hiranyaksha. Sprang der Dämon schnell auf den Herrn zu und wollte ihm mit seiner mächtigen Streitkeule einen Schlag versetzen. Vers 15. Bhagavangstu Gadavegam Vishrishtam Ripunorasi Avanchayati Rakshino Yogadu Daivantakam. Indem der Herr jedoch zur Seite trat, wich er dem mächtigen Streitkeulenhieb aus, den der Feind gegen seine Brust gerichtet hatte. Gerade so wie ein vollendeter Yogi dem Tod entgehen würde. Erläuterung. Es wird hier das Beispiel gegeben, dass der vollkommene Yogi einem Todesstoß entgehen kann, obwohl dieser von den Gesetzen der Natur veranlasst wird. Es nützt einem Dämon nicht, den transzendentalen Körper des Herrn mit einer mächtigen Streitkeule zu schlagen, da niemand die Macht des Herrn übertreffen kann. Fortgeschrittene Transzendentalisten sind von den Gesetzen der Natur befreit und sogar ein Todesstoß kann ihnen nichts anhaben. Oberflächlich gesehen mag es erscheinen, als werde ein Yogi von einem tödlichen Schlag heimgesucht. Doch durch die Gnade des Herrn kann er viele solche Angriffe für den Dienst des Herrn überwinden. So wie der Herr durch seine unabhängige Kraft existiert, so existieren durch die Gnade des Herrn die Gottgeweihten ebenfalls für seinen Dienst. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Dinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna. Mir kommt heute Morgen wieder die freudige Aufgabe zu, euch geistig zu erreichen. Und wir wollen sehen, ob es gelingt. In dem letzten Text wird ein Beispiel gegeben, was ich gerne weiter erläutern möchte, nämlich Der Herr konnte diesen mächtigen Streitkeulenhieb ausweichen, so wie ein erfahrener Transzendentalist, ein Yogi, einem Todesstoß entgehen kann. Ein sehr gutes Beispiel hierfür ist Narottam Das Thakur. Narottam Das Thakur hatte sagen wir mal so, viele Feinde, als er wirkte. Viele Feinde unter den Kastenbrahmanas, die Smartas, die sehr stark Einwände dagegen erhoben, dass Narottam, obwohl er aus einer Familie war, die unter den Brahmanenstand lag, Narottam, das Vater war ein König gewesen, und trotzdem hochstehende Brahmanas einweihte und somit den Dienst von Brahmanas entgegennahm. Das war für den Kasten Brahmanas ein Dorn im Auge, denn sie befanden sich auf der höchsten Stufe der Gesellschaft und waren der Ansicht, dass alle anderen Gesellschaftsschichten sich in ihrem Dienst beschäftigen würden. Narottam nun, der von einer unteren Gesellschaftsschicht kam, nahm also den Dienst von hochstehenden Brahmanas an, weil die seine Schüler geworden waren und von ihm die Einweihung empfangen hatten. So, als Narottam Thakurs letzte Tage gekommen waren, starb er. Und sein Tod trat ein, direkt nach einer solchen Auseinandersetzung mit den Kastenbrahmanas. Er wurde dann auf den Kremierungshaufen gebracht, also das Feuer aus und verbrannt zu werden. Nun, als die Brahmanas das hörten, sagten sie, seht ihr, das ist das Zeichen dafür, dass Narottams philosophische Position ungerechtfertigt ist. Jetzt wissen wir ein für allemal und ganz eindeutig, dass wir in dem Streit um diese Frage, ob Narottam als ein Mitglied einer geringeren Gesellschaftsschicht hochedler Brahmanas einweihen kann. Wir wissen jetzt eindeutig, es ist ein Gottesurteil, dass es nicht geht. Und seht, er ist jetzt gestorben. Und wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht durch das Land, dass Narottam das eben gestorben war, weil er sich den Brahmanas entgegengestellt hatte. Und die Schüler waren sehr getroffen. Hier war das Lebenswerk ihres virtuellen Meisters in Gefahr gebracht worden durch den Tod von ihrem Guru. Und so gingen sie zu ihrem Guru Maharaj. Guru Maharaj, könntest du nicht noch einmal leben? Und als sie das sagten, erhob sich plötzlich der Leichnam von Narottam Das vom Scheiterhaufen, stieg herunter und sagte, Haribol. Ihr könnt euch vorstellen, wie das saß. Die Brahmanas brachten ihre Ehrbietung dar, sie kamen hin zu Narottam, das in wirklichen Scharen und entschuldigten sich, wie konnten wir jemals an dem rechtschaffenen Inhalt deines Tuns zweifeln. Sie waren so durch dieses Wunder, das ist ein regelrechtes Wunder, eine Wiederauferstehung von den Toten war es ja. Nicht, sehr überzeugt und entschuldigt sich. Ein paar Wochen später ging Narottam, der schon sehr alt war, mit seinen Schülern zu einem Bad in der Ganga. Und als sie stützten ihn ein bisschen, denn er war schon sehr alt, erbaten darum, dass seine Schüler mit einem Kirtan beginnen würden. Und das taten die. Dann setzte er sich in den Ganga und während des Kirtans fing sein Körper sich aufzulösen. Er wurde zu Milch, verflüssigte sich mit Mutter Ganga und trieb auf diese Art und Weise den Ganges herunter. Das war sein glorreiches Davonscheiden. Das hatte einen Grund. In seiner spirituellen Identität ist der Service von Narottamdas Thakur. Es besteht darin, Milch zu kochen für Radha und Krishna. Eine Manjari, die immer Milch kocht. Also nicht immer, aber wenn es eben Zeit ist zum Milch trinken, dann ist ihr Seva zu Radha und Krishna also köstliche, luftige Milch zu kochen. Wisst ihr, wie man luftige Milch kocht? Um luftige Milch zu kochen, musst du die Milch immer hin und her schütten. Die kommt in Luft rein und ist unglaublich gut verdaulich. Und das ist Narottamdas Thakur Service in der spirituellen Welt, das zu tun. Und das tat er. Und er schwand aus diesem, von diesem irdischen Planeten, er entschwand unserer normalen Sicht, indem er auf diese Art und Weise seine Körperaufgabe äußerst wundersam. So, das ist eine gute Illustration für diesen Satz aus dem Bhagavatam, dass der Transzendentalist auf vollendete Weise mit einem Todesstoß entgehen kann. Der geht an ihm vorbei. Ich möchte jetzt dieses Prinzip, ein spiritueller Mensch kann Dinge, die für gewöhnliche Menschen schwierig sind, entgehen, hierzu ein bisschen etwas erläutern. Auch wir in unserem spirituellen Leben müssen es lernen, verschiedenen Angriffen, denen wir ausgesetzt sind, zu begegnen. Baladev Vidyabhushana, Entschuldigung, Madhavendra Puri sagt, wer in diesem Leben Krishna bewusst werden möchte, muss es lernen, ein bisschen zu kämpfen. Gegen die Angriffe der materiellen Energie muss er erfolgreich sein. Nun, der häufigste Angriff für einen spirituellen Menschen im spirituellen Leben ist ein Angriff, der durch seinen eigenen Geist kommt, wo sich Fehlvorstellungen einnisten und zum Teil Entmutigung oder auch Zorn auf andere und dergleichen mehr. In der materiellen Welt ist der Geist ständig von Feinden umzingelt, so heißt es in unserer Philosophie. Und diese Feinde, zu diesen Feinden gehören Illusion und Lust und Gier und diese ganzen Dinge, die einem das Frühstück verderben. Unser Geist ist seit unvordenklichen Zeiten eigentlich von diesen Feinden drangsaliert worden und es ist ihm seit unvordenklichen Zeiten nicht gelungen, diesen Feinden irgendwie auszuweichen. Was immer in den Geist hineinkommt, ist für die meisten Menschen und auch viele Devotees, wir sind ja auch nur Menschen, welcome to the human race, kann man da nur sagen. Nicht? Für die meisten Menschen ist es so, was immer in den Geist kommt, das bestimmt ihre Mut, ihre innere Haltung oder auch ihre Laune. Während eines Tages ist der Geist von verschiedenen solchen Launen wird er beeinflusst auf die eine oder andere Art und Weise. Arjuna spricht über diesen interessanten psychologischen Zusammenhang, nämlich Einflüsse, die auf unseren Geist und unser Gemüt wirken. In der Bhagavad Gita, wo er sich hilfesuchend an Krishna wendet, er sagt, dieser Geist ist ruhelos und stürmisch, Krishna. Wie soll ich ihn jemals überwinden? Er gibt das Beispiel von einem stürmenden Wind, einem Sturm. Wie kann man einen Sturm überwinden, der aufbraut? Wir waren jetzt im Himalaya gewesen und wir haben es wirklich erfahren. So, zwischen ab 15 Uhr kommt ganz pünktlich, wie ein Schweizer Bankbeamter, der Sturm in den höheren Regionen des Himalayas auf. Und das ist ein Sturm, der dir wirklich, der einem wirklich zusetzt. Der nimmt Staub mit und bläst einem mit einer solchen Vehemenz entgegen, dass man also wirklich glaubt, man wird vom Berg gepustet werden. Es ist also nicht ein kleiner Windzug oder eine steife Brise, wie man in Norddeutschland sagt, sondern ein wirklicher Sturm, der einsetzt. Auf dem Aufweg ist das nicht so problematisch, weil man sich einfach dann den Dosen so ein bisschen aufspannen kann, wie ein Segel, und sich so hochpusten lassen kann, den Berg. Aber beim Abstieg kann das also den stärksten Mann von den Sohlen reißen. Mir fiel auf, als wir abstiegen, und wir sind einmal in diese Sturmperiode, wo kein normaler Bergbewohner mehr draußen ist, hereingeraten. Mir fiel auf, dass sehr oft ist es so mit unserem Geist. Wir werden von einer bestimmten Laune, einem bestimmten Einfall, einer bestimmten Gedankenströmung erfasst, die dann so stark wird, dass für uns keine Möglichkeit besteht, sie zu beenden. Ich glaube, wir alle wissen, dass wir manchmal in bestimmte Gemütsverfassungen hineinfallen, die einfach Macht über uns nehmen. Die einzige Möglichkeit, die Krishna angibt, um den Geist ein bisschen, sagen wir mal, vor diesen Gemütswankungen und Gemütsstürmen, will ich jetzt mal sagen, beschützt zu werden, ist, dass man zwei Dinge praktiziert in seinem Leben. Zunächst einmal sollte man sich in einer tiefen spirituellen Praxis verankern und da richtig Anker gefasst haben. In einer regelmäßigen spirituellen Übung, wie zum Beispiel dem Chanten des Heiligen Namens. Nur ein Mensch, der eine Verankerung auf der spirituellen Ebene hat, kann den Gemütsstürmungen seines komplizierten westlichen Geistes etwas entgegensetzen. Und eine andere Möglichkeit, mit dem Geist umzugehen, ist, sagen wir, ein bisschen Loslösung zu praktizieren. Also bewusst sich zurückzuhalten von bestimmten materiellen Verhaftungen, die wir haben. Und wenn wir merken, dass wir mehr ein bisschen, dass unser Geist wieder dieses Auf und Ab und Up und Down Spiel mit uns macht, dass wir einmal dass wir so schwankend sind in unseren Gemütsstimmungen, ist es ganz gut, ein bisschen in der Loslösung zu schauen, vielleicht ein bisschen weniger zu essen, wieder früh vor Sonnenaufgang aufzustehen. Das ist ja die schlimmste Loslösung für jemanden, der spät ins Bett geht. Also das ist wirklich, naja, wirklich eine Bemühung. Wird es möglich sein für uns, ein bisschen stetiger zu werden in unserem Geist, durch eine spirituelle Praxis und durch Loslösung. In Krishna Lila werden diese Gemütsstürme mit einem Asura verglichen, der Trinavata hieß. Trinavata Asura fiel über Vraj ein, um Krishna zu entführen. Und als er dort einfiel, machte er einen so großen Sturm, dass die Vrishvasis nicht mehr sehen konnten. Das heißt, dass Trinavata richtig mit seinen Sturmhänden Erdmassen aus der Erde riss und sie auf die Vrishvasis warf. Die plötzlich so einen Erdklumpen im Bauch hat und sagt, Huch, Krishna, Govinda, bang, fiel dem einen in die Frisur, nicht? Und auf diese Weise griff er heftig in das Leben der Vrishvasis ein, bis er dann Mutter Yashoda auch verängstigte, die Krishna kurz absetzte, als der Sturm kam, um bei den Brahmanas Zuflucht zu suchen und sie zu bitten, mal ein paar Mantren zu chanten, dass der Sturm wegging. Und Trinavata sah dann, dass Krishna alleine im Innenhof des Hauses von Nanda Baba und Yashoda Mava und nahm ihn auf, um ihn in die Luft zu entführen. Und Krishna ließ sich hochtragen, weil er es genoss, eine bessere Aussicht über seinen Vrindavan zu haben, eine aus der Vogelperspektive, wollte er sich das mal gerne anschauen, also das war direkt in seinem Interesse gewesen. Und als er dann dachte, der Dämon geht zu weit, machte er sich schwerer als der Schwerste, hängte sich um den Hals des Dämons herum und der fing an, um sein Leben zu kämpfen. Rupa Goswami beschreibt, dass das sehr schön aussah, wie Krishna um den Trinavata-Sura-Dämon hing. Er sah aus wie ein Smaragdgehänge, was wunderschöne Art und Weise um den Hals hing. Gerade wir haben jetzt keine Mate, die ein Smaragdgehänge hat, um sie zu sehen, aber vielleicht werdet ihr von euren Ehemännern einmal geschenkt werden auf diese Weise, dann bringt es euch die Vorlesung mit. Hare Krishna. It was a dramatic entry. Es sah wunderschön aus, wie Krishna also dort hing baumelte riss, es wurde schwerer und schwerer und der Mond kämpfte und kämpfte. Krishna riss ihn dann runter auf den Boden. In letzter Sekunde, bevor der Dämon aufschlug, schwang er sich ihm auf den Rücken und so krachte Trinavatasura mitten in den Hof von Yashoda. Yashoda war inzwischen herausgekommen. Wo ist Krishna? Wo ist Krishna? Der Dämon, ja, der Wirbelwind ihn entführt. Das kann nicht sein. Und sie klagte wie eine Kuh, die von ihrem Sohn, von ihrem Kalb verlassen worden war und hilflos nach ihrem Kalb sucht in einem Sturmungewetter. Und als sie so klagte, hat Krishna auch sehr dramatisch dann den Dämon einfach direkt im Innenhof zu Boden, zu Tode gestürzt und spielte dann ganz seelenruhig auf dem Dämon. Hier bin ich, Mutter, ich bin gerade zurückgekommen. Schon hoch! Und fiel der Dämon runter, sie nahm den Krishna und ging dann mit ihm zu den Brahmanas, dass sie Mantren schenken sollten. Dass, also falls irgendwas nicht in Ordnung war, dass jetzt in Ordnung kam durch die Mantren. Worum es mir darum geht bei dieser Erzählung ist, dass der Trinavata-Dämon auch die Devotis von Krishna angreift, indem er ihre Sicht raubt und ihren Erdbrocken in den Magen und auf die Frisur wirft. Sie verwehrt und durcheinander bringt. Es heißt sehr schön in den Schriften, dass Mayas gewaltigster Trick, ihr bester Trick ist, die Devotis gegeneinander zu bringen, sodass sie nicht mehr sich austauschen können. Und ich hatte eben gesagt, dass die beste Art und Weise, den Geist zu beherrschen, darin besteht, tief verankert in spiritueller Praxis zu sein und Loslösung zu üben. Das sind nicht meine eigenen Empfehlungen, sondern Krishnas Empfehlung zu Arjuna. Er sagt, wenn du den Geist beherrschen willst, musst du dich in spiritueller Praxis, in Abhyasa und in Vairagya verankern, nämlich Loslösung. Aber es gibt noch ein besseres Mittel, was die Goswamis beschreiben. Das ist ein allgemeines Yoga-Mittel. Das bessere Mittel ist, die Gemeinschaft von Gottgeweihten aufzusuchen. Wenn man die Gemeinschaft mit Gottgeweihten richtig pflegt und sich austauscht über Krishna, das ist manchmal eine kleine Bemühung, aber wenn man sich hinsetzt und sagt, wir wollen jetzt Krishna verehren, wir singen jetzt was vor Krishna, wir lesen aus den Schriften über Krishna, wir sprechen über Krishna, dann wird der Geist sehr, sehr beruhigt und wir bekommen Antworten auf Fragen, die uns einige Zeit schon beschäftigen und so weiter. Nun, Trinavata, Sura, der Dämon der Verwirrung, der weiß davon und fällt deswegen mit großer Freude auch in die Gemeinschaft von Devotis rein, sodass Missstimmungen auftreten unter Devotis, Missverständnisse und so weiter. Maya wird alles versuchen, mit anderen Worten, indem sie so Illusionen und Missverständnisse schickt, indem sie Trinavata schickt, sodass wir in irgendeiner Weise die Gemeinschaft mit Devotees nicht mehr gerne mögen. Maya wird uns angreifen, indem sie den Wirbelsturm der Verwirrung schickt, sodass wir irgendwie ein unangenehmes Gefühl mit Devotees haben. Oh no, dass wir sagen, dass wir keine Freude empfinden, wenn wir Devotees sehen, dass wir keine Freude im devotional Austausch haben und so weiter. Dass wir uns fremd werden und uns gegenseitig vielleicht mit verschiedenen Vorenthaltungen begegnen oder mit einem reservierten Gefühl. Der Geist kann sehr gut beherrscht werden in der Gemeinschaft mit Devotees, wenn man über Krishna hört und gemeinsam Krishna verehrt. Aber er kann natürlich auch unglaublich durcheinander gebracht werden. wenn einfach hier Staub in der Beziehung drin ist, wenn der Wirbelwind Trinavata Suva da reingefallen ist und unsere Sicht verwechselt, also verändert. Es ist sehr wichtig für die Devotees, dass sie sich darüber bewusst werden und Prozesse einleiten in ihrem Leben, um das zu verhindern. Sehr wichtig, dass die Devotees miteinander sprechen über das spirituelle Thema und nicht aufhören, miteinander zu kommunizieren. Denn wenn das geschieht, kann es sehr leicht möglich sein, dass eben Missstimmungen und Vorenthaltungen dort auftauchen. Es ist sehr zu begrüßen, dass die Devotees in unserem Schweizer Yatra hier eine Bemühung machen, zusammenzukommen und gemeinsam zu sprechen über, wie sie die Bewegung für Krishna-Bewusstsein in der Schweiz in idealer Weise gestalten wollen. In diesem Prozess positiv miteinander zu sprechen über Verbesserungen und auch Neuorientierungen und so weiter. In diesem Prozess geschieht etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Der Staub aus der Luft wird geklärt. Einfach indem man miteinander konstruktiv im Dienste für Krishna spricht, wird der Staub geklärt und man kann dann wieder gut zusammenkommen und richtig Gemeinschaft haben. Alles, was wir eigentlich haben in unserer Bewegung, ist nicht Gebäude. Gebäude gehen manchmal, ja, Gebäude, das ist etwas Mathe. Das sind eben Gestein, Stein auf Stein, ist auch ganz schön, aber viel schöner oder viel wichtiger ist die Gemeinschaft mit Devotees, die wir haben. Doch damit diese Gemeinschaft funktionieren kann, muss sie ab und an mal entstaubt werden. Ich habe gestern darüber nachgedacht, oder vorgestern war es, wir haben ja diesen wunderschönen Krishna, den Kaliya Krishna dort an der Treppe stehen. Und vorgestern hat ein Devotee in mühseliger Kleinarbeit den Kaliya Krishna entstaubt mit einer Zahnbürste, die neu war. Also da sind ja so viele Ecken und Körnerchen und Nooks and Crannies. Müsst ihr euch mal angucken, das ist eine ganz schöne Arbeit, den sauber zu entstauben. Und ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, das muss sie wahrscheinlich öfters machen. Ich kenne jetzt nicht den Staubgehalt im Züricher Tempel in der Luft, aber ich könnte mir vorstellen, jedes halbes Jahr könnte ich mir gut vorstellen, weil hier so viele Leute durchkommen mit Kleidern, die auch vielleicht, also mein Pullover pustelt auch manchmal, das ist bestimmt ein bisschen was, kommt auf den Krishna vielleicht drauf, also nicht, das muss man regelmäßig auf neue wieder machen, sonst geht das, wird das zu sehr verstaubt. Nicht? So ist es auch mit der Gemeinschaft mit den Devotees. Wir müssen regelmäßig aufs Neue das Trinavata-Element daraus kriegen. Diese Wirbelsturm der Missverständnisse und der Uneinigkeit unter den Devotees, der Missgunst und so weiter, muss man regelmäßig abstauben. Das ist auch in der Beziehung nötig. Viele von euch sind, sie hasst das. Und manche denken daran, in diesen Ashram einzutreten. Auch da ist es nötig, ab und an mal die saubere Zahn, also ein sauberes, also ein Staubpinsel oder Anti-Staub-Sache machen und das zu entstauben. Und das kann eben nur geschehen, indem man einfach auf der spirituellen Ebene Gemeinschaft miteinander hat. Wir werden auf der materiellen Ebene im. Bin ich eigentlich schon ans Ende gekommen? Es ging mir heute darum, über Angriffe zu sprechen, die wir im spirituellen Leben ausweichen müssen. Diese Angriffe kommen ganz natürlich in der materiellen Welt durch die sechs Feinde, die den Geist umlagern, diese Illusion. Daraus hervorgehen dann die ganzen materiellen Anhaftungen, die uns hinderlich sind in der eigenen Entwicklung im spirituellen Leben. Ich hatte ein Bild genommen, was aus den Schriften kommt, Trinavata, nicht der als Sturm der Illusion betrachtet wird, der Ausdruck. Diese Trinavata kommt ziemlich gezielt immer wieder in das hinein, was es eigentlich helfen könnte, den Geist zu kontrollieren. Mittel, um Krishna bewusst zu werden, ist die gute Gemeinschaft mit Devotees, die richtige Gemeinschaft mit Devotees auf der spirituellen Ebene. Also das bricht immer die Trinavata herein, um uns zu erinnern, aber wir können das, wir sollten daran versuchen zu arbeiten und zu reifen vor allem. Zu reifen, vergesst es nicht, zu reifen, indem wir die Gemeinschaft mit den Devotees versuchen zu pflegen, herzustellen. Ich finde es unglaublich ermutigend, also ich glühe im Feuer der Inspiration einmal wieder. Das ist ganz so schlimm, das ist nicht, man wird älter, aber man wird erwärmt durch das Feuer der Inspiration. Hier zu hören, was für nice Vorgänge ihr einleitet, dass ihr miteinander spricht über die Zukunft und einbringt, kreative Vorschläge macht und es lernt, miteinander einen nice Austausch zu pflegen. Das ist wichtiger als Steine und Zement und so weiter. Denn so wie Krishna sieht, dass seine Devotees zusammenarbeiten, gibt er Lösungen und da braucht man sich gar nicht drum zu kümmern. Naja, man muss sich schon ein bisschen drum kümmern, das stimmt, also so leicht ist es auch nicht, aber das folgt dann meistens. Wenn die Devotees einig sind untereinander, dann ist Krishna sehr zufrieden und kommt mit Lösungen. Hare Krishna, das war es schon für heute Morgen. Ich hoffe, dass es Stoff zum Nachdenken gibt und vielleicht habt ihr noch weitergehende Fragen. Ich hätte einfach keine noch verwusst. Den Trinavata-Effekt hier. Ja. Die Frage von Kadamba Kanana Prabhu ist, man hört manchmal, dass die Devotees fast noch einen schlechteren Umgang miteinander haben als andere religiös ausgerichtete Menschen, wie zum Beispiel die Christen. Wo stimmt das? Und wenn ja, ist das nur auf den den Trinavata-Aspekt zurückzuführen, diesen Einfluss der Menschen gegeneinander aufbringt und in den Illusionen entstehen, oder kann es auch an anderen Dingen stehen? Hierzu kann ich nur eine persönliche Beobachtung sagen. Ich möchte eine gütige und distanzierte Beobachtung dazu machen. Ich möchte vielleicht lieber, weil es so eine heikle Frage ist, ja, so direkt eine ganz persönliche Beobachtung machen, also gar nicht so distanziert und analytisch. Ich habe eine ganz wichtige Verwirklichung in meinem spirituellen Leben machen dürfen, als ich einmal sehr, sehr krank im Hospital war. Damals war es so, dass ich also schon in der Notstation war, wie gesagt, Intensivstation war und wirklich in einem schwierigen Umstand war. Ein Arzt, der mich besucht hatte und mit dem Ärzten gesprochen hatte, der hat mir gesagt, es war viel schlimmer, als ich persönlich das wahrgenommen hatte. Die haben schon angefangen, über mein Leben sich Gedanken zu machen, weil ich also laufend in Ohnmacht gefallen war auf der Intensivstation und der Kreislauf ganz runter war. Es war an Schläuchen angeschlossen und so weiter und so fort. Und in dieser Situation kann ich mich noch sehr deutlich daran erinnern, kam einmal ein Anruf aus Hongkong und es war ein bayerisches Hospital, es war also wirklich, die waren völlig überfordert, aus Hongkong einer ruft in uns und zwei anderen. Und die haben dann gefragt, haben dann gedacht, das muss sehr dringend sein, wenn jemand aus Hongkong diesen Mönch anruft, der bei uns auch intensiv liegt, und haben mich dann verbunden. Sie haben das Telefon reingebracht und gesagt, das ist vielleicht mein Priester, der mich abregnet, bevor ich sterbe und so weiter. Und dann Telefon wurde mir ans Ohr gehalten und dann hörte ich die Stimme von Basti Charuma heraus. How are you? Und mir sind die Tränen in die Augen gekommen. Und, how are you? Ja, und, also nicht so total fit, aber nicht. Und dann sprach er ein bisschen und er merkte, dass ich mich so aufregte und dass er schnell das Telefonat unterbrach, weil ich eben sehr kritisch war. Und man soll sich danach nicht so aufregen, wenn man so fast am Abkasten ist und so weiter. Und, also ich kann mich wirklich daran erinnern. Und ich weiß nicht mehr, was ich sagte, vielleicht fiel ich auch in Ohnmacht, jedenfalls also war der Anruf dann aus, als ich wieder zu mir kam. Und ich dachte dann darüber nach. Ich bin angerufen worden, das muss ja ein Vermögen kosten, als Hongkong einen anzurufen. Und dachte, hier ist jemand, der sich um mich kümmert. Also es war für mich sehr wichtig, diese Erfahrung zu haben. Und drei Tage später kam dann so ein Computer ran, so, wo man seine Adressen reintippt, tipp, Straße und so. Ich habe mir vorgenommen, in diesem Leben niemals auch nur mit den Schatten eines Computers zu berühren, weil ich aus bestimmten karmischen Gründen da eine große Skepsis habe und so weiter. Das Individuelle ist, das sind wahrscheinlich auch sehr hilfreich. Reiche Instrumente für manche von uns. Ich will nicht gegen Computer sagen, aber ich persönlich finde die Dinge nicht gut. So, da kam dann also ein Computer aus Hongkong mit dem Adresse Basti Charuma und ich habe den für 4 Jahre mit mir rumgeschleppt, diesen kleinen, das war so ein kleines Ding. Und nicht, weil ich das gebrauchte, sondern weil es kam von einem Freund. War viel wichtiger als die Tastatur und diese Instrumente. Und da habe ich mir einfach Gedanken gemacht in meinem spirituellen Leben. Diese Erfahrung war für mich total wichtig. Das war, wenn ich an meinen Hospitalaufenthalt denke, dann denke ich nicht an Schläuche und an Ohnmacht und an Schmerzen, sondern an den Anruf aus Hongkong. Und merkte dann, dass die Tatsache, dass das für mich so ein alles überragendes Erlebnis war, dieser Anruf, zeigte, dass ich nicht viele Freunde hatte und dass es nicht selbstverständlich, also es brachte mich ganz aus dem Häuschen. Nicht? Und das hat mich dann dazu gebracht, dass eine Verwirklichung zu machen, die vielleicht auf deine Frage etwas sagt. Ich hatte mich die Zeit über nicht um Freundschaften gekümmert. Ich habe einfach nur Service getan und dachte, wenn ich Service mache, dann wird für alles andere gesorgt werden. Das war mein Verständnis. So bin ich groß geworden und ich glaube, so sind viele Devotees auch groß geworden. Wir haben zwar in den Schriften ausführliche Hinweise, Gemeinschaft mit Devotees, Gemeinschaft mit Devotees ist so wichtig und so weiter. Heute kam es ja auch wieder dran, das ist ja, habt ihr jetzt zum 1008. Mal gehört, ist jetzt ein neuer Punkt an und für sich. Aber auch, wir bemühen uns nicht, bewusst Freundschaften zu kultivieren, weil wir in der Ansicht sind, ja, das ist so automatisch wohl, kommt das wohl irgendwie. Ich denke also, dass es wichtig ist, wenn wir Vaishnava-Gemeinschaften haben wollen, dann muss man eine bewusste Bemühung da reinstecken und Zeit sich nehmen und so weiter und so fort, das tun. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir nicht so gute Beziehungen haben. Wir nehmen einfach an, dass die automatisch gut sind, weil wir ja alle die Devotees von Krishna sind. Aber eine Beziehung ist etwas, was wachsen muss durch Kultivierung. Man muss sich das kennenlernen. Es gibt so Beziehungen, das ist keine einfache Sache. Beziehungen, die werden aufgebaut und dann gibt es meistens irgendeinen Sturm in der Beziehung. Und das kommt immer vor bei einer Beziehung. Wenn man sich mehr kennenlernt, dann sieht man auch die anderen Sachen. Dann stürmt es da, braus, braus, stürm, stürm und so weiter für eine Zeit. Und dann, wenn die Beziehung dann durch diese Prüfungsphase hindurchkommt, dann ist sie gut. Das ist auch in unser ISKCON jetzt so. Wir haben die ISKCON gebildet. Prabhupada hat sie gebildet. Und jetzt stürmt das im Teepot wie nur irgendwas. In der Bewegung, das ist ganz normal. Und jetzt, wenn die schon aus dieser Sturmperiode rauskommt, was wir alle hoffen und worum wir beten, dann wird es eine sehr feste Angelegenheit werden. Das würde ich also sagen. Es gibt aber noch weitere Antworten darauf. Das ist ein kompliziertes Thema. Warum das nicht so gut ist bei uns in der Beziehung. Das gibt es viele, viele Ansätze, Denkansätze davon. Aber ich denke, ein ganz einfacher Ansatz ist, wenn man es schaffen kann, in seinem spirituellen Leben einfach Beziehungen mit Devotees bewusst zu pflegen, indem man die Dinge tut, die Rupa Goswami. Dann geschieht etwas. Wir haben gestern zum Beispiel ein Treffen mit Devotees gehabt und wir haben bewusst diese Dinge gemacht, die Rupa Goswami erzählt hat. Wir haben, das heißt, Dadati Paratigarinati, wir haben uns beschenkt, nicht? Wir haben Prasadam hat gegeben, geschenkt mitgebracht, nicht? Und wir haben uns ausgetauscht im Krishna-Bewusstsein. Wenn man das tut, das ist ein Prozess, das ein anspruchsvoller Prozess, der unbedingt da sein muss, um Beziehung zu kultivieren. Ja, absolut. Und das muss gemacht werden. Das ist eine Arbeit, eine intensive Bemühung. Nur so klappt das. Wirst du auch sehen in deinem eigenen, wie du bodig werden, wie hast du das? Da wird es auch eine Bemühung sein. Das muss gemacht werden. Wenn das nicht da ist, gibt es auch irgendwie Missverständnisse irgendwann einmal. Ich persönlich bin also, ich möchte zusammenfassen meine Antwort, meine persönliche Verwirklichung im Leben ist, dass man sich um Beziehungen kümmern muss, dass man da reingeht. Bhakti Charuma hat die Mühe gemacht, herauszufinden, wo liegt der junge Mann, was ist die Telefonnummer, und wo kriege ich die nötigen finanziellen Mittel her, um diesen Anruf zu bezahlen? Das ist ja ein Vermögen. Und dann hat er angerufen, das war ein Investment, das kann ich nie vergessen und so weiter. Und so muss jeder von uns, wenn er eine Beziehung entwickelt, muss Bemühungen machen. Und da sich nicht von ungefähr. Sind noch Fragen zu den Themen? Ja, wie ist eigentlich dein Name? Walter. Walter. von Reife, ja. Worin zeigt sich Reife in der Gemeinschaft mit Devotees, meinst du? Zum Beispiel, oder allgemein Reife? In der Gemeinschaft, ja, gut, danke. Worin manifestiert sich eine Reife in der Gemeinschaft? Die Reife in der Gemeinschaft mit Devotees ist, dass es uns gelingt, über das Anderssein der Devotees hinwegzuschauen. In der Bhagavad Gita erklärt Krishna diesen Punkt, indem er sagt, dass ein Devotee eine gleiche Sicht hat. Pandita Samadarshinaha. Er sieht also einen gelehrten Brahmana, eine Kuh, einen Elefanten, einen Hund und einen Hundeesser. Auf gleiche Weise. Er stört sich nicht an den Unterschieden, sondern sieht, das sind ja Teile von Krishna. Da ist die Überseele im Herzen. Das ist eine reife Sicht. Eine nicht reife Sicht ist, dass man nur die Unterschiede sieht. Ach, das ist ein, der ist nicht Schweizerdeutsch oder der geht nach dem Wecker, weil er, was weiß ich, so komisch sich ausdrückt und so weiter. Eine unreife Beziehung ist, wenn man nicht in der Lage ist, die Unterschiede zu überblicken, also da hinwegzusehen und auf das Gemeinsame zu sehen. Und ein reifer Mensch ist eben jemand, der diese spirituelle Sicht hat. Das sind die, alles Teile Krishnas, die bemühen sich, die Devotees und so weiter. Das ist eine reife Sicht, eine spirituelle Sicht, könnte man auch sagen. Reifheit in der Gemeinschaft ist auch, dass man eine demütige Haltung annimmt. Lord Chaitanya sagt, dass dies eine wichtige spirituelle Eigenschaft eines Menschen ist. Aber diese spirituelle Haltung beruht letztendlich auch auf dieser spirituellen Sicht, die ich erklärt habe, dass man sich selber als Teil Krishnas sieht und andere auch. Ja? Gut. Would you like to say something from the language story? Gut. Dann haben wir ein natürliches Ende erreicht, ein zeitgebundenes Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute für euren Tag heute. Alles Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Jagannath Baladeva Subhadra Devi ki jai. Oh, Kemanandi, Hari Hari Hari.